aus dem Philipperbrief vorlese. In den Versen finden wir eigentlich ganz viel Trost und Zuversicht. Aber eigentlich gehen wir heute gar nicht so auf die Verse ein. Mir ist da nämlich, ich bin da an einer Aussage hängen geblieben, die ein Stück weit für mich klar war. Und trotzdem habe ich viel darüber nachgedacht und viel gelesen. Und da wollen wir uns heute damit auseinandersetzen. Und in Philipper 1,6, da heißt es: Und wenn ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und Philipper 1,9-11, da heißt es, ach, ich habe es nicht ganz aufgeschrieben. Einen Augenblick. Und um dieses bitte ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Wahrnehmen reich werde, damit ihr prüfen und unterscheiden mögt, was vorzuziehen sei, damit ihr für den Tag Christi durchleuchtet seid und fleckenlos, unversehrt, voll von Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus erwachsen, zur Verherrlichung und zum Lobe Gottes. Es geht mir heute um den Tag Christi, so wie wir ihn hier lesen können. Den finden wir noch einmal im Philipperbrief. Da geht es im Paulus einfach, ja, da geht er nicht so auf den Tag drauf ein und was es damit zu tun hat, sondern eher in Bezug auf sich. Und einmal finden wir das noch im Korintherbrief. Dieser Tag Jesu Christi oder Tag Christi. Meistens wird eigentlich in der Schrift vom Tag des Herrn gesprochen. Ja, die alten Propheten reden ganz viel von dem und erzählen, was alles geschehen wird am Ende aller Tage, wenn der Vater die Welt richtet und alles zugrunde macht. Und man findet auch in den Propheten auch immer wieder diesen Ruf zur Umkehr. Kehrt um, ja. Immer in Bezug, also grundsätzlich, aber auch ganz stark in Bezug auf den Tag des Herrn. Aber was ist der Tag des Christi? Eigentlich ist es vielleicht nicht so schwer zu beantworten. Es müsste eigentlich der Tag sein, wenn Jesus wiederkommt. Es ist der Tag seiner Wiederkunft. Für manche ist es aber eine schwere Frage, ob der Tag Christi denn derselbe Tag ist wie der Tag des Herrn. In den letzten Jahren haben wir uns ja viel, der eine mehr oder andere weniger, aber hier in der Gemeinde haben wir uns ja doch viel mit dem Dispensationalismus auseinandergesetzt. Und da geht es ja sehr stark darum in dieser Lehre, um diese Endzeit. Was und wann dort stattfindet. Ja. Und mir wurde dann nochmal deutlich, als ich darüber gelesen habe und geforscht habe, dass es irgendwie wahnsinnig kompliziert ist, diese Lehre. Die sind sich eigentlich nicht einig, in was für eine Reihenfolge es sein wird und wie alles abläuft. Und es ging sogar so weit, dass manche davon reden, Jesus kommt ein drittes Mal. Und es baut alles nur eigentlich um dieses irdische tausendjährige Reich auf. Das ist die Basis. Und dadurch werden Fragen von den Jüngern, die sie, glaube ich, gemeint haben, dass sie zusammengehören werden, gesplittet, ja, nur um diese Lehre aufzubauen. Nur um das aufrecht zu erhalten, dieses tausendjährige irdische Reich, das Jesus hier aufrichten wird. Denn der Dispensationalismus, der unterscheidet diese zwei Tage. Er sieht den Tag des Herrn, wenn Gott Gericht hält über diese Erde, an diesem letzten Tag, das ist der Tag des Herrn. Aber Jesus wird vorher kommen. Der blickt auf die endgültige Erlösung der Gläubigen und ist mit dem Tag des Herrn eigentlich nicht gleichzusetzen. Also so wie ich es verstanden habe. Ja. Mir war das irgendwann mal zu viel, um zu verstehen, wie das jetzt eigentlich alles meinen. Ja. Und ich wurde eigentlich mehr und mehr, wurde ich ein bisschen verwirrt. Wem soll ich jetzt glauben oder was kann ich annehmen? Wie kann ich das verstehen? Ja. Und dann habe ich gesagt, nein, ich bleib bei dem, was ich eigentlich in den letzten Jahren verstanden habe und was ich glaube. Für mich war es manchmal, wie gesagt, so unlogisch und an dieses buchstäbliche tausendjährige Reich, das Christus erst aufbaut, wenn er wiederkommt, da kann ich einfach nicht mitgehen. Und um ehrlich zu sein, hoffe ich, dass diese Lehre, die gibt es seit circa 200 Jahren, dass das eigentlich mehr und mehr bröckelt. Sie ist nicht entscheidend für unsere Rettung, ganz klar. Aber ich sehe eigentlich, wie sie die Herrlichkeit Gottes verringert, die Macht Jesu schmälert und für uns Gläubige eigentlich die frohe Botschaft verwischt. Im Alten Testament, da finden wir ja ganz oft diesen Tag des Herrn. Er wird ja oft auch anders betitelt, der hat ja viele Namen. Aber wir finden ihn circa 19 Mal, habe ich herausgefunden. Und in dem Buch Zephania wollen wir uns diesen Tag mal anschauen. Das ist ein kleiner Prophet, den finden wir nach Habakuk und nach Haggai, wer aufschlagen möchte. Und da spricht Zephania eigentlich im Wesentlichen über die Eroberung Judas. Also wenn Nebukadnezar eigentlich das Land erobert. Das ist der eigentliche Blick damals für die Juden gewesen. Und da lesen wir in Kapitel 1 mal die ersten drei Verse. Das Wort des Herrn, das geschah zu Zephania, dem Sohn des Kushi, des Sohnes Gedaias, des Sohnes Amarias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amos, des Königs von Juda. Wegraffen, ja wegraffen werde ich alles von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Wegraffen werde ich Menschen und Vieh, wegraffen die Vögel und des Himmels und die Fische des Meeres und die Trümmerhaufen samt den Gottlosen. Ausrotten werde ich die Menschen von der Fläche des Erdbodens, spricht der Herr. Zephania erzählt hier ganz kurz von sich, wo er herkommt. Das sind 4 Generationen und er kommt sogar aus einem königlichen Abstimmung von Hiskias, der König war. Und er redet dann zum Volk in den Tagen Josias, also es war dann ca. 640 bis 609 vor Christus. Da erzählt er ganz kurz, woher er eigentlich kommt. Vielleicht hat man ihm auch deswegen sehr stark zugehört, ja, weil er da königlich ins Geschlecht war. Und dann erzählt er, was Gott vorhat. Er wird alles wegraffen, alles zunichte machen. Den Mensch, das Vieh, sogar die Vögel, alles wird er zunichte machen. Und in folgenden Versen 4 bis 6, und ich werde meine Hand ausstrecken gegen Juda und gegen alle Bewohner von Jerusalem. Aus diesem Ort werde ich den Rest des Baalkultes, den Namen der Götzenpriester samt den Priestern ausrotten. Und die, die sich auf den Dächern von dem Herr des Himmels niederwerfen und neben denen, die sich niederwerfen, auch die, die dem Herrn schwören und zugleich bei ihrem König schwören. Und die, die vom Herrn abtrünnig geworden sind und die den Herrn nicht suchen und nicht nach ihm fragen, die alle wird er zerstören. Die wird er alle zunichte machen. Und mir ist dieses Und am Anfang vom Kapitel 4 so aufgefallen, weil er macht keine Ausnahme bei Juda. Er wird alle dahin raffen. Und selbst die, die ihn anbeten und trotzdem nach dem König auf der Erde schauen. Sie sind irgendwie zwiegespalten. Sie haben ein zweiteiliges Herz und Gott sucht doch eigentlich Anbeter in Wahrheit und im Geist, die ihn lieben und nur ihn. Und es geht hier nicht um irgendwelche Könige. Selbst die wird er wegraffen. Und in Vers 7 sagt er dann, seid still vor dem Herrn, denn nahe ist der Tag des Herrn. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet, Er hat seine Geladenen geheiligt. Und es wird geschehen am Tag des Schlachtopfers des Herrn, da werde ich die Obersten und die Königssöhne und alle, die fremdländische Gewänder anziehen, heimsuchen. Hier spricht er eben von diesem Tag des Herrn. Das ist dieser Tag, den er zuvor beschrieben hat. Der Tag des Herrn. Und dann spricht er aber von einem Schlachtopfer. Ein Schlachtopfer, das er zubereitet hat. Wenn man jetzt diese Verse nimmt, und so sieht man sie, und so kann man sie auch weiterhin sehen, ja, dass hier beschrieben wird, dass die Babylonier kommen und das Land erobern, ja, dann ist das Schlachtopfer, ist Juda. Gott gibt ein Opfer, dieses Volk, und die Geheiligten, die Geladenen, das sind die Babylonier. Die Priester, die geheiligt sind und diese Schlachtopfer, also Juda, zunichte machen. So kann man das verstehen. Und dann spricht auch Zephania von einem Tag des Schlachtopfers. Also, man vermutet ja dann, dass es dann der Tag ist, an dem Juda geschlachtet wird. Es ist derselbe Tag. Der Tag des Schlachtopfers und der Tag des Herrn. Es gibt ja eigentlich keinen Hinweis, dass es ein anderer Tag sein soll. Und es würde auch keinen Sinn machen. Und es ist einfach die Betonung, dass es hier um diese Schlachtopfer geht. Für das Volk Israels damals war das sicher eine entscheidende Aussage. Es war Prophetie. Es war etwas, was geschehen wird. Und sie konnten sich an dem orientieren und haben's dann, glaube ich, erst richtig verstanden, als die Babylonier, als dieses Gericht gekommen ist. Und haben feststellen können, ja, hier hat Gott davon gesprochen und es erfüllt sich, hier und jetzt. Aber die Frage ist, was bringt uns das? Was sehen wir da drin? Ist es uns Leben? Ist es uns Kraft? Wir können zwar ganz klar sehen, dass Gott seinen Ratschluss aufrechterhält und ausführt. Und wir können sehen, dass hier Prophetie sich erfüllt. Aber ist das alles? Und so kann man diese Verse auch auf das endgültige Gericht vergleichen, hinsetzen. Diesen letzten Tag, der Tag des Herrn, wenn Gott diese Erde zunichte macht. Und so können wir Christus in diesem Text suchen und wir können ihn finden und eine wundervolle Verheißung in diesem Buch sehen. Und so ist der Tag des Herrn, wenn Gott die Welt richtet, wenn Himmel und Erde vergehen. Und so schreibt er ja in Vers 2 bis 3, dass er alles wegraffen wird. Und das ist ja zu der Zeit eigentlich nicht geschehen. Er hat nicht jeden Menschen ausgerottet, er hat nicht das Vieh ausgerottet und auch die Vögel nicht. Es war ein schrecklicher Tag für Juda. Aber das Eigentliche, was da zu finden ist, ist dieser letzte Tag. Und dann ist dieses Schlachtopfer nicht Juda, sondern dann ist es Christus. Und diese Geladenen, die Geheiligten, das ist die Gemeinde. Er hat die Gemeinde geheiligt und er hat sie geladen zu diesem Schlachtopfer. Zu Christus. Und so kann man in diesem Buch Zephania und auch in den anderen Propheten, wenn über diesen Tag des Herrn gesprochen wird, kann man beides drin sehen. Eine zeitnahe Erfüllung über das, was geschehen soll, aber man kann das auch übertragen auf das Endgültige, auf das Letzte, auf eine Prophetie, die noch aussteht. Das ist ja oft das Schwierige, dass man in der Prophetie nicht immer genau weiß, wie soll man es einordnen. Ist es schon geschehen oder kommt es erst noch? Oder sind wir mittendrin? Eine Offenbarung, ein ganz großes Thema. Aber ich denke, hier hat mir das Friede gegeben und Hoffnung, hier eigentlich Christus zu finden. Und zu sehen, wie Gott Ereignisse nimmt, um das zu vergleichen auf das, was noch kommt. Das sind einfach Schattenbilder. Schattenbilder, aber auf das Eigentliche. Und Gott will die Ereignisse für die endzeitliche Erfüllung uns verständlich machen, indem er Vergleiche aufstellt. Und so zeigt er anhand von zum Beispiel auch diesem Ereignis für uns, für die es schon geschehen ist, was aber noch kommen wird. Um Dinge oder Situationen ja zu erklären, benutzen wir oft mehrere Begriffe, um das einfach zu verdeutlichen. Um das auf eine andere Art und Weise zu erklären. Aber hier in der Bibel dürfen wir, glaube ich, nicht das immer alles wörtlich nehmen. Wir dürfen nicht immer, wenn da das gleiche Wort ist, auch das gleiche in Bezug setzen. Man muss das Ganze sehen, denke ich, ja. Und so benutzt auch hier Zephania für diesen einen Tag ab Vers 14 noch viele weitere. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und er eilt sehr. Hoch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit er selbst, der Held. Ein Tag des Grimms ist dieser Tag. Ein Tag der Not und der Bedrängnis. Ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung. Ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Das soll das alles erklären, wie das auszusehen hat an diesem einen letzten Tag. Und ist jetzt der Tag des Herrn also derselbe Tag wie der Tag des Christus? Ich sag ja. Und wenn hier in Zephania von dem Tag des Schlachtopfers gesprochen wird, dann sehe ich hier den Tag des Christus drin. Da geht es um das Opfer, es geht um Christus. Und so wird der letzte Tag der eine Tag sein, an dem Jesus wiederkommt. An dem alles von Gott vernichtet wird und nur noch die Ewigkeit und sein unvergängliches Reich Bestand haben. Und bei seiner Wiederkunft denke ich, dass das Reich Gottes fertig ist und es wird nicht erst gebaut. Er baut es jetzt. Die Beschreibung hier in Zephania ist einfach ein Beispiel für den einen Tag des Christus, für den einen Tag des Herrn, das mir einfach aufgegangen ist, was mir so gekommen ist, als ich mich mit diesem Tag des Christi eigentlich beschäftigt habe. Und ich denke, wir könnten den noch öfters irgendwo finden, dass diese Tage zusammenhängen. Und in der Offenbarung, da gibt es ja mehrere Enden, wie die beschrieben werden, eben einfach auch mit unterschiedlichen Begriffen, mit unterschiedlichen Perspektiven, um eben auf das Wesentliche, auf das eine zu konzentrieren, das genau zu erklären. Und so können wir in der Offenbarung 6 lesen. Doch, vielleicht auch aufschlage. Offenbarung 6, 12 bis 14. Und ich sah, als er das sechste Siegel öffnete, und siehe, es entstand ein großes Beben, und die Sonne wurde schwarz wie aus den Haaren gemachter Sack, und der Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum von einem starken Wind geschüttelt seine Winterfeigen abwirft, und der Himmel wich wie eine Buchrolle, die aufgerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihren Stellen gerückt. Dann Vers 17. Weil der große Tag seines Zorns gekommen ist und wer vermag zu stehen. Hier wird Johannes beschrieben, was an diesem Tag des Herrn geschehen wird. Und ich denke, diese Worte und diese Begriffe, die sind euch auch bekannt vorgekommen, aus Matthäus 24. Da werden die ähnlichen oder teilweise gleichen Worte beschrieben von Jesus, wo er sagt, an dem Tag kommt er wieder, in Kapitel 24, 29. Sogleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Lichtschein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Schwanken versetzt werden und dann wird sichtbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen und sich an die Brust schlagen, alle Stämme der Erde. Und sie werden den Sohn des Menschen sehen, kommend auf den Wolken des Himmels mit viel Kraft und Herrlichkeit. Da habe ich nicht schwer, hier die Parallele zu sehen. Und hier sagt Jesus, an dem Tag kommt er wieder. Wenn das geschieht, dann komme ich wieder. Und in Offenbarung sehen wir die gleichen Begriffe, die gleichen Ereignisse. Und es ist die Rede vom Tag des Herrn. Beide sind für mich Anzeichen, dass hier zu diesem Zeitpunkt die Erde vergeht. Und dann kann auch kein irdisches tausendjähriges Reich mehr hier auf dieser Erde stattfinden. Es wird der letzte Tag sein, der Tag des Herrn, der Tag Jesu Christi, wenn alles weggerafft wird. Über den Tag des Herrn im Neuen Testament finden wir genau mit diesem Ausdruck nicht so viele Stellen. Es sind gerade mal 4. Und eine, die sehr intensiv drauf eingeht, was dort geschieht, das ist in Petrus, Kapitel 3. Ich habe diese Verse schon bei der letzten Predigt angeschaut. Da haben wir uns ja über die Erde oder die Welt unterhalten. Und da war eigentlich der Fokus, dass das alles vergeht. Und der Fokus war eigentlich auf dem Neue, auf dem neuen Himmel, auf der neuen Erde. Und heute möchte ich die Verse mit euch nochmal anschauen in Bezug auf diesen einen Tag, von dem hier die Rede ist bei Petrus Kapitel 3, ab Vers 3 bis 7. Nehmt dabei zuerst dieses zur Kenntnis, dass zur letzten Zeit dass zur letzten Zeit der Tage später kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seit die Väter entschliefen, bleibt durchweg alles so, wie es von Anfang an der Schöpfung an war. Es ist nämlich willentlich verborgen, dass die Himmel von alters her waren und die Erde aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, durch das Wort Gottes, durch welche Wasser die damalige Welt von Wassern überflutet zugrunde ging. Aber die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden durch sein Wort aufgespart. Fürs Feuer werden sie bewahrt für den Tag des Gerichts und des Verderbens der ehrfurchtslosen Menschen. Ja, warum kommt eigentlich dieser Tag des Herrn? Warum dieses Gericht? Es ist ein gerechtes Gericht, ein Gericht, das folgt durch den Sündenfall. Wir sind getrennt worden von Gott. Wir haben das Leben verlassen und sind der Vergänglichkeit unterworfen. Und so folgt dieses Gericht, das alles ein Ende hat. So war es auch zu Zeiten Noahs. Er beschreibt hier nochmal, dass alles durch Gottes Wort gemacht wurde. Gott sprach, und es wurde. So hat er es gemacht. Und so hat er auch gesagt, dass es regnen soll zu Zeiten Noahs. Und dass die Erde überflutet wird. Das war ein Gericht Gottes. Aber zu der Zeit war es nur über die Erde. Das letzte Gericht, das wird alles und jeden treffen. Und die sind aufgespart, aufgehoben, wie es in Vers 7 heißt, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde werden durch sein Wort aufgespart. Es ist noch Zeit, bis dieser Tag des Herrn kommt, bis dieses Gericht kommt, dieses Feuer und alles verzehrt. Dieses Feuer ist ja ein Bild für Gericht. Und dann sagt er in Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit Sausen und Krachen vergehen werden, die Elemente werden brennend auf sich auflösen und die Erde und die Werke auf ihr werden verbrannt werden. Am Tag des Herrn wird alles vernichtet und nur noch sein ewiges Reich hat Bestand. Aber wann kommt dieser Tag? Wann kommt er? Es gibt so viele Gruppen und Gemeinden, die sich gebildet haben, ja, weil sie gemeint haben, sie könnten es errechnen. Sie wüssten, wann Jesus wiederkommt. Manche lagen falsch und haben gesagt, er kam verborgen, ja. Und so viele falsche Lehren sind entstanden. Die Propheten im Alten Testament haben es nicht gewusst. Selbst Jesus hat es nicht gewusst. Und wir wissen es auch nicht. Und so sagt auch hier Petrus, dass dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und Jesus sagt genauso, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und dann habe ich eigentlich nochmal überlegt, wenn Jesus wiederkommt wie ein Dieb in der Nacht, wie kann dann der Tag des Herrn noch sein wie ein Dieb in der Nacht? Und man weiß es nicht. Nach dem Dispensationalismus kommt Jesus, niemand weiß es, er kommt wie ein Dieb. Dann gibt es eine Zeitspanne von 1000 Jahren, exakt 1000 Jahren. Und dann kommt der Tag des Herrn. Dann könnte doch eigentlich jeder zählen, wann der Tag des Herrn kommt. Lassen wir uns nicht in die Irre führen und erwarten den Tag des Herrn, indem wir Jesus erwarten. Das ist der eine Tag. Aber viel wichtiger ist doch vielleicht die Frage, bist du bereit für diesen Tag des Herrn? Bist du bereit für den Tag des Herrn? Wenn man das jetzt so nochmal Revue passieren lässt, was man alles gelesen haben, was an diesem Tag geschieht, dann ist das eigentlich ein furchtbarer Tag, oder? Alles wird vergehen, keiner wird mehr bleiben, fürchterlich, traurig, finster. So viele Begriffe finden wir für diesen Tag. Und dann ist auch kein Platz mehr für irgendjemand. Und dann ist auch kein Raum mehr für Buße. Dann ist alles vorbei. Das muss man ganz klar vor Auge halten. Und so heißt es dann in Vers 11 und 13, da also dieses alles aufgelöst werden wird, welche Art und Herkunft solltet ihr sein? In heiliger Lebensführung und rechter Ehrfurcht. Als solche, die erwarten und ereilen die Ankunft des Tages Gottes. Durch den werden die Himmel brennend aufgelöst werden und die Elemente brennend vor glühender Hitze zerschmelzen. Für uns Gläubige ist das eigentlich ein schöner Tag. So schwer es vielleicht einem fällt, ja. Und je sehr man vielleicht auf diese Welt blickt und all diese Erde, diese Schöpfung alles genießt und sich an ihr erfreut, dürfen wir uns eigentlich noch viel mehr erfreuen an diesem einen Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt. Glückselig die Kinder Gottes, sie erwarten den Tag des Herrn mit Sehnsucht. So ruft es Petrus zu und auch Paulus sagt es den Gläubigen. Und wir können es kaum erwarten. Aber warum können wir uns freuen? Weil es für uns nicht das Ende ist. Wenn Jesus wiederkommt, dürfen wir uns freuen, ihn zu sehen. Und wir dürfen bei ihm zu sein. Jesus ist der Weg und er ist die Tür. Er ist das Leben, das zu finden ist. Das es zu finden gilt. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du den Tag des Gerichts überstehen. Und du hast das ewige Leben. So wie er in Johannes 5 sagt, denn der Vater richtet niemanden, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Damit alle den Sohn ehren, so wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt nicht den Vater, der ihn schickte. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, dem der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Er ist ins Leben hindurchgedrungen. Von der Bekehrung bis jetzt und über diesen Tag hinaus wird er Leben haben. Und nicht der Vater wird das Gericht vollziehen, nein, er hat es dem Sohn gegeben. Jesus kam vor mehr als 2000 Jahren auf diese Welt als Retter und sein zweites Kommen ist sein letztes Kommen und da wird er Richter für die einen sein und König für die anderen. Und wer Jesus und sein Erlösungswerk noch nicht angenommen hat, der kann umkehren. Es ist noch Zeit der Gnade, es ist noch Zeit zur Umkehr. Und so finden wir das in dem Propheten, diesen Zuruf, kehrt um. Es heißt nicht, dass dieser Tag des Herrn nicht kommt. Der kommt so oder so. Aber wir werden bewahrt und hindurchgetragen. Jesus ist unsere Rettung. Und auch Zephania ist an diesem Tag des Herrn nicht stehen geblieben. In Kapitel 3, Abvers 12, sagt er, und ich werde in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen, und sie werden beim Namen des Herrn Zuflucht suchen. Der Rest Israels wird kein Unrecht und keine Lüge reden, und in ihrem Mund wird keine trügerische Zunge gefunden werden, sondern sie werden weiden und lagern, und niemand wird sie aufschrecken. Juble, Tochter Zion, jauchze Israel, freue dich und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat deine Strafgerichte weggenommen, deinen Feind weggefegt. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du wirst kein Unglück mehr sehen. An jenem Tag wird in Jerusalem gesagt werden, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht erschlaffen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel. Welche wunderbare Worte. In Bezug auf die Gemeinde, auf das, was jetzt ist, der Herr ist in unserer Mitte. Und er hat alle unsere Strafgerichte weggetan. Und sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Das ist das Bild des guten Hirten. Wir sind auf der Weide und Jesus ist bei uns. Er führt und leitet uns und trägt uns durch alles hindurch. Und bei ihm ist so das Leben zu finden. Wer umkehrt und sein Leben diesem Held übergibt, der wird kein Unheil mehr sehen. Durch das Werk Jesu sind wir eine neue Schöpfung, die anhält bis zur Wiederkunft Christi. So wie wir am Anfang im Philipper gelesen haben, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Christi. Er wird die Seinen retten am Tag seiner Wiederkunft, am Tag des Herrn. Mir hat es Freude gemacht, über diesen Tag nachzudenken. Trotz all diesen Schrecken und diesen Ereignissen, die kommen wird, haben wir doch einen Trost in Christus. Ein Trost, ein Retter, ein Held, der an unserer Seite ist. Ich hoffe, ihr konntet den auch so sehen und ihr werdet den so sehen, dass wir doch so einen großen, gnädigen Gott haben. Ich möchte beten.